Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ob aus triftigen Gründen oder nicht. Triftig, das ist ja auch so ein Wort, das lange im passiven Wortschatz vor sich hingeschlummert hat und in der Pandemie jetzt alltagsdeutsch geworden ist, so wie viele andere Begriffe, Inzidenz, R-Wert, Systemrelevanz und natürlich der halbkonsequente Teil Lockdown, aus dem jetzt ein harter Lockdown wird. Die Pandemie bedeutet auch für Sprache und Rhetorik eine extreme Herausforderung. Und Olaf Kramer, Professor am Rhetorikseminar der Uni Tübingen, beobachtet das sehr genau. Schönen guten Morgen, Herr Kramer.
Guten Morgen, Frau Handel.
Das Vokabular der Seuche ist das eine, das andere die Rhetorik, die Redekunst, mit der Politikerinnen und Politiker über den Ernst der Lage und die notwendige Eindämmung der Pandemie informieren. Und das hat ja die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche am Mittwoch im Bundestag besonders eindringlich getan. Sehr emotional hat Merkel da pandemische Vernunft beschworen. Was war das für ein Auftritt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Rhetorikprofessors?
Es war wirklich für Angela Merkel ein sehr ungewöhnlicher Auftritt, weil sie eben wirklich sehr emotional agiert hat, was sie sonst nicht so macht. Und man in dieser Rede merkte, dass es ihr ein wirkliches und echtes Anliegen ist, diese neuen Corona-Bestimmungen durchzusetzen und den Ernst der Lage deutlich zu machen. Und insofern war es ein ungewöhnlicher rhetorischer Auftritt, den sie da abgeliefert hat.
Die sonst so nüchterne Angela Merkel wird emotional. Markus Söder gibt sich ja gern knallhart. Emmanuel Macron, der französische Präsident, versuchte sich im Frühjahr noch rhetorisch, ja, so als oberster Kriegsherr im Kampf gegen das Virus, inzwischen eher als Beschwörer einer Art "Wir schaffen das" Solidarität. Inwiefern sehen Sie, Herr Kramer, eigentlich Gemeinsamkeiten in der sprachlichen, der rhetorischen Haltung der politischen Entscheider und Entscheiderinnen in dieser Corona-Krise? Gibt es die?
Naja, zunächst mal fällt auf, dass in einer Pandemie Rhetorik wirklich eine zentrale Größe ist und etwas ist, was sehr wichtig ist. Denn solange man keine Medikamente oder keine Impfung zur Verfügung hat, funktioniert Pandemiebekämpfung ja vor allen Dingen über Kontaktbeschränkung. Das heißt, man muss Menschen dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Und das geschieht letztlich mit Rhetorik, also mit Hilfe von Kommunikation, die versucht, Menschen zu überzeugen, kann man es irgendwie hinkriegen, Menschen zu einem neuen Verhalten und zu dieser Distanznahme zu führen. Und das ist etwas, was Politiker ja in ganz Europa versucht haben in den verschiedenen Phasen der Krise. Und das verbindet sie auch, dieser Versuch. Es ist dann aber in den verschiedenen Ländern natürlich auf verschiedene Art und Weise auch die Umsetzung angegangen worden. Sie haben schon Macron angesprochen, diese erste Rede zum ersten großen Lockdown in Frankreich, die war eben sehr kriegerisch, nous sommes en guerre, also diese Kriegsmetaphorik war da sehr stark. Merkel hat in ihrer ersten Fernsehansprache zum Coronavirus sehr stark versucht, wirklich so als Wissenschaftlerin zu argumentieren, hat so die grundlegenden Prozesse bei der Virusausbreitung deutlich gemacht. Schon da gefiel mir aber die Merkel-Rede auch gut, weil sie zugleich auch Empathie gezeigt hat und irgendwie auch in dieser ersten Fernsehansprache schon Verständnis dafür aufgebracht hat, dass das ein großer Einschnitt ist, so in der Wahrnehmung für die Menschen oder in der Art und Weise, wie sie ihr Leben führen können. Und das war auch durchaus eine Stärke dieser ersten Corona-Ansprache von Frau Merkel.
Wovon meinen Sie, hängt es eigentlich ab, ob diese politische Krisenrhetorik in der Pandemie erfolgreich ist?
Also zunächst mal geht es darum, wirklich so etwas wie eine Risikowahrnehmung zu erzeugen. Also Menschen sind eher dann bereit, ihr Handeln zu ändern, wenn sie verstanden haben, dass wirklich ein Risiko besteht und das Risiko ihnen auch nah ist und nicht in die Ferne gerückt. Das ist oft ein großes Problem übrigens bei der Klimakommunikation, dass wir damit Risiken zu tun haben, die sehr fern scheinen und wenig greifbar sind. Und bei der Corona-Pandemie war das natürlich schon möglich in dem Maße, in dem jetzt auch verschiedene europäische Länder betroffen waren von der Corona-Pandemie, konnte man eben auch deutlich machen, es ist wirklich gefährlich und es gab diese Bilder von überfüllten Krankenhäusern. Und damit kann man erstmal so einen Handlungsimpuls hinbekommen. Dann, wenn wir etwas längerfristig schauen, ist gute Krisenkommunikation auch in der Corona-Krise dadurch gekennzeichnet, dass sie irgendwie transparent sein muss, dass man sozusagen verstehen muss, warum bestimmte Forderungen gestellt werden, dass es auch eine Konsistenz gibt, weil es sonst auch wiederum schwer ist für Menschen, sich zu orientieren, wenn mal das eine und mal das andere gilt. Was diese Konsistenz angeht, würde ich sagen, haben wir gerade im Moment dann doch ein deutliches Problem in Deutschland erlebt. Und es hängt mit dieser föderalen Struktur dann zusammen, die ja dazu geführt hat, dass wir doch sehr einen Flickenteppich gesehen haben, ganz unterschiedliche Regelungen und so eine Art von Kommunikation, ja, birgt halt dann immer die Gefahr, dass Menschen nicht so genau wissen, wie soll ich mich jetzt eigentlich verhalten? Und das stellt durchaus ein Problem dar.
Nun ist ja politische Corona-Krisenrhetorik auch meistens jedenfalls, ob jetzt föderal oder zentralistisch, nationale Rhetorik. Wie schnell kann die eigentlich in Nationalismus umkippen?
Das war erst zu Beginn der Corona-Krise durchaus eine Sorge, die man haben konnte, dass es eine sehr stark nationale Reaktion jetzt gab, weil es ja auch den Impuls gab in verschiedenen europäischen Ländern, jetzt schließen wir die Grenzen zum Ausland und das ist vielleicht die Rettung vor der Corona-Pandemie. Das heißt, da ist schon so ein nationaler Impuls da, konnte man ja auch in den USA beobachten, wenn Trump sich bemüht, das zum Chinese Virus zu erklären, ist auch dieser nationale Impuls deutlich zu erkennen. Ich würde aber sagen, das Thema hat sich jetzt glücklicherweise dann doch beruhigt, weil wir eine Entwicklung gesehen haben, in der eben viele rechtspopulistische Länder sich sehr schwer getan haben, damit ein gutes Krisenmanagement an den Tag zu legen. Die sind eher an der Corona-Krise gescheitert und insofern ist dieser nationalistische Impuls nicht so richtig aufgegangen und sind wir inzwischen nicht mehr so stark mit dieser Problemlage konfrontiert, obwohl wir natürlich diese Corona-Proteste auch sehen, wobei, wenn man die politisch anschaut, die ja sehr vielstimmig sind, also da sind ja sowohl, weiß ich nicht, linke Esoteriker wie Reichsbürger und Rechte zu finden, das heißt, das ist gar nicht so sehr eine politisch ausgerichtete Bewegung, also zumindest nicht politisch ausgerichtet im Sinne dieser klassischen Rechts-Links-Opposition.
Sie hören den Deutschlandfunk im Gespräch mit dem Tübinger Rhetorikprofessor Olaf Kramer über Sprache und Rhetorik in der Corona-Krise. Und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Herr Kramer, Lüge und Wahrheit liefern sich in dieser Pandemie ja ziemlich aufgeregte Grabenkämpfe, eben auch rhetorisch. Verschwörungserzählungen konkurrieren mit Fakten. Es gibt auch haarsträubende historische Vergleiche, wenn sich Corona-Maßnahmen-Gegner mit Widerstandskämpfern der NS-Zeit identifizieren. Bedeutet also Pandemie-Rhetorik auch eine gewisse Eskalation zwangsläufig?
Ja, die Gefahr zur Eskalation ist auf jeden Fall in einer Pandemie immer gegeben. Also Pandemien greifen gesellschaftliche Strukturen, kann man sagen, an und stellen Selbstverständlichkeiten in Frage und stellen ja auch in der Tat eine Bedrohung dar für Menschen. Und auf diese Bedrohung reagieren viele Menschen so, dass sie dann versuchen, irgendwie eine Entlastung zu finden. Und im Grunde haben diese Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien haben so eine Entlastungsfunktion. Man ist mit großer Unsicherheit, Ungewissheit und Bedrohung konfrontiert und man strickt jetzt eine große Geschichte, aus der heraus mal alles erklären kann. Das löst halt dann plötzlich so dieses Gefühl von Ungewissheit auf und das ist ein starkes psychologisches Motiv, was dazu führt, dass wir in solchen Krisensituationen und eben auch in einer Pandemie eine hohe Tendenz sehen, dass Menschen zu solchen Verschwörungserzählungen greifen und bereit sind, sich darin irgendwie verstricken zu lassen.
Und das heißt ja auch, dass Krisenkommunikation in der Pandemie vor allem Wissenschaftskommunikation ist, oder? Aber gerade das scheint ja eben nicht ganz einfach zu sein. Sie haben die Unsicherheit der Menschen angesprochen und es gab ja auch gerade eine ganz interessante Umfrage, das Wissenschaftsbarometer. Da kam raus, dass ausgerechnet dieses Jahr in der Pandemie das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft gesunken ist. Wie lässt sich das erklären? Auch mit vielleicht mangelhafter Kommunikation oder wie sehen Sie das?
Ja, in der Tat spielt die Orientierung an der Wissenschaft in der Pandemie ja eine ganz zentrale Rolle. Und das kann man auch an der Sprache ganz konkret sehen. Sie haben das am Anfang auch schon mal kurz gesagt. Es sind viele medizinische Fachbegriffe neu eingezogen in den Alltagswortschatz. Und schon das ist ein Indikator dafür, dass diese Orientierung an der Wissenschaft etwas ganz Wichtiges ist. Ein großes Problem liegt aber, glaube ich, darin, dass ja auch die Wissenschaft mit einer völlig neuen Bedrohung konfrontiert war. Also das Covid-19-Virus ist eben eine neu entstandene Variation oder SARS-CoV-19 ist eine neu entstandene Bedrohung. Und auch die Wissenschaft wusste natürlich zunächst gar nicht, wie soll man jetzt reagieren, wie sieht die richtige Behandlung aus, wie sind die Chancen für einen Impfstoff. Und das führt dazu, dass die Wissenschaft ja auch immer wieder neue Erklärungen liefert, was im Prozess wissenschaftlicher Forschung etwas ganz Normales ist. Ich habe ein Phänomen, versuche das zu verstehen, liefere eine Erklärung, sehe, wie weit die trägt, entdecke Widersprüche und entwickle meine Theorie weiter. So funktioniert Wissenschaft. Das lässt sich aber in der Krisenkommunikation eigentlich ganz schlecht einbinden, denn da versuchen Menschen eigentlich ja Orientierung zu finden, wollen diese konsistente Antwort auf Fragen. Und wir sind jetzt in dieser Corona-Pandemie damit konfrontiert worden, dass wir im Grunde ganz nah am Prozess wissenschaftlicher Forschung dran waren und erlebt haben, wie bestimmte Erklärungen sich als falsch erwiesen haben, neue wieder aufkommen. Und das gehört zum Prozess wissenschaftlicher Forschung dazu, ist aber eben schwierig, wenn es darum geht, Menschen nur eine Verhaltensorientierung zu geben. Und ist in der Tat auch etwas, was dann diesen Verschwörungstheorien Auftrieb gibt.
Heute in ein paar Stunden ist nun wieder Corona-Gipfel mit der Kanzlerin und den Länderchefs und Chefinnen. Was erwarten Sie rhetorisch danach?
Also es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass wir sehr viel stärkere Restriktionen sehen werden in den nächsten Wochen und in der Zeit um Weihnachten. Das scheint auch dringend geboten, wenn wir auf die Zahlen schauen. Im Grunde hatte Deutschland ja in der ersten Welle eine sehr gute Ausgangslage und es ist uns eigentlich erstaunlich gut gelungen, diese Krise zu managen, während jetzt die Zahlen wirklich sehr hoch sind und vor allen Dingen nicht nach unten gehen. Und im Grunde muss man hoffen, dass es jetzt auch noch mal rhetorisch einen großen und guten Aufschlag gibt, etwa von der Kanzlerin, der noch mal sehr deutlich macht, wie groß die Bedrohungslage ist, mit der wir konfrontiert sind und wie nötig es ist, in einen sehr viel strengeren Lockdown hineinzugehen. Und ich hoffe, dass das gelingt, auch rhetorisch gut umzusetzen, was heißt es gut zu erklären, es anschaulich zu machen, was durchaus auch heißt es mit einer Empathie und Emotionalität umzusetzen, damit die Menschen kapieren, dass wirklich ja Gefahr im Verzug ist und dass wir reagieren und handeln müssen.
Sprache und Rhetorik in der Pandemie, das war im Deutschlandfunk vorher aufgezeichnet. Olaf Kramer, Professor am Rhetorikseminar der Uni Tübingen. Vielen Dank, Herr Kramer, für das Gespräch.
Gerne.